Die Hilde Greinix hat jetzt sehr schön erzählt, wie man das unmanipulierte Immunsystem regenerieren kann, indem man Stammzellen von Patienten verwendet. Die Frage, die wir jetzt diskutieren werden, ist, kann man die Immunzellen eines Patienten so weit manipulieren, dass sie den Tumor an einem Target erkennen und damit eliminieren? Und das ist die Grundlage für die Chimeric Antigen Receptor T-Cells oder CAR-T-Cells, die wir in der Therapie jetzt verwenden. Ich habe ein paar Disclosures. Diese drei Menschen haben eines gemeinsam. So hat alles begonnen. Die nette junge Dame mit der Medaille kommt aus der Pädiatrie eigentlich, weil dort wurden CAR-T-Cells das erste Mal eingesetzt. Und das ist sozusagen die Indexpatientin, die wegen einer akuten lymphatischen Leukämie CAR-T-Cells bekommen hat, damals noch als Kind. Das in der Mitte ist einer unserer CLL-Patienten, der mir regelmäßig vom Skifahren berichtet. Und das ist auch einer unserer Patienten. Die Patienten haben mir übrigens erlaubt, ihre Fotos herzuzeigen. Der hat wahrscheinlich ein bisschen andere höhere Hilfe gehabt. Ja, also in der Folge ein paar Bemerkungen zu, was CAR-T-Cells sind und ein paar Beispiele, was wir damit machen können. Und dann auch ein bisschen was, wie wir es insgesamt einsetzen, wie wir uns vernetzt haben, weil es ja eine ganz neue Therapie ist, die erst seit ein paar Jahren bei uns etabliert ist. Und dann ein bisschen was über Zukunftsperspektiven. Bevor ich Sie jetzt mit ein paar Daten flute, vielleicht noch ein bisschen was zum Mechanismus. Also man kann natürlich im Grunde genommen das Immunsystem auch mit Antikörpern manipulieren, indem man versucht, die T-Zellen an die Tumorzellen heranzukriegen. Das ist das Prinzip der sogenannten bispezifischen Antikörper. Aber man kann auch einen solchen Antikörper, nämlich den Teil, der die Tumorzelle sieht, versuchen, in eine T-Zelle, Immunzelle des Patienten hineinzuversetzen und diesen Antikörper dann quasi in eine lebende Zelle, in einer lebenden Zelle für lange Zeit zur Wirkung zu bringen, sodass diese Zelle dann armiert mit diesem Antikörper die Tumorzelle sieht. Das kann man auf verschiedene Weise machen. Es gibt mehrere Produkte, viele Produkte inzwischen, die das ausnutzen. Wichtig ist, dass an der Außenseite dieser T-Zellmembran ein Antikörper sitzt, der von innen sozusagen supportiert wird durch Domänen, die auch im Rahmen von T-Zellrezeptoren etc. die Signale geben, dass die Zelle auch wächst und dass das Ganze funktioniert. Wie kriegen wir die DNA-Information eines solchen Antikörpers in eine Zelle hinein, weil man braucht offensichtlich DNA, die man dann in die Zelle versetzt. Es gibt verschiedene Methoden, aber die gängigste Methode ist, dass man mit einem inaktivierten Virus, meistens einem Adenovirus oder Lentivirus, die DNA-Information in die gesunde T-Zelle hineinbringt und diese T-Zelle exprimiert dann über die Zeit diese Antikörper und kann sich dann auf das Target-Molekül, zum Beispiel hier CD19 für B-Zellen, draufsetzen und die Zelle killen. Wie schaut es jetzt überhaupt in der Praxis aus? Sehr ähnlich wie das, was die Hilde Greinix gerade gezeigt hat. Im Prinzip kommt das Ganze in so einem Sackerl, entweder gefroren oder frisch. Und da sieht man unser Team mit der Nina Worrell, wie sie das Ganze aufbereiten. Das Ganze wird in ein paar Minuten in den Patienten infundiert. Davor gibt es aber einen Prozess, wie man diese Zellen generiert. Und dieser Prozess beginnt damit, dass man so wie bei der Stammzelltransplantation die T-Zellen, gesunden T-Zellen des Patienten aus dem Blut des Patienten Form einer Leukapherese entfernt und diese Zellen dann für die Manipulation vorbereitet. Das sind CD3-positive T-Zellen. Diese T-Zellen werden dann in vitro verändert, so wie ich es vorher gezeigt habe, zum Beispiel mit einem Virus, kriegen dann diesen Antikörper an ihre Oberfläche und werden dem Patienten wieder zurückinfundiert. Nachdem das Zellen sind, expandieren sie dann, die auch vom Patienten selber kommen, expandieren die dann im Patienten und regenerieren quasi diesen Teil des Immunsystems in großer Form, der sehr spezifisch gegen diese Tumorzellen gerichtet ist. Man braucht allerdings, wie gesagt, ein gewisses Target, das man ausnützt, um so einen Antikörper zu generieren. Der ganze Prozess dauert normalerweise so ungefähr 14 Tage bis 4 Wochen. Es gibt aber auch schon CARs, die innerhalb von einem Tag produziert werden, wo die Qualitätskontrolle allerdings nachher noch einmal 6 bis 7 Tage dauert und wir ungefähr 7 Tage rechnen müssen, bis wir diese CARs dann bekommen. Das Ganze geht in einem Zyklus ab, also wir identifizieren den Patienten und entnehmen einmal zunächst diese T-Zellen, dann werden diese T-Zellen ex vivo manipuliert. Der Patient wird inzwischen vorbereitet, indem man sein bereits noch im verbliebenen Körper Immunsystem noch einmal versucht zu unterdrücken, indem man eine milde Chemotherapie gibt, die sogenannte Lymphodepletion, und damit können dann die neu infundierten T-Zellen besonders gut anwachsen und finden auch ideale Bedingungen vom Microenvironment hervor. Diese Zellen expandieren dann und die überleben für lange, lange Zeit im Körper. Also das ist ein lebendes Medikament, wie ich vorher sagte. Wir haben also zum Beispiel bei unserem ersten Patienten, der im April 2016 die CAR-T-Cells gekriegt hat, voriges Jahr, also nach 7 Jahren, noch immer CAR-T-Cells zirkulierend im Blut nachgewiesen. Momentan sind die Indikationen in erster Linie gegen ein bestimmtes Antigen, eine Struktur auf B-Zellen gerichtet, nämlich CD19. Aber es gibt auch schon zugelassene Therapien gegen ein Antigen, das auf Myelomzellen besonders stark vorhanden ist. Und nachdem es also B-Zellen als erkennt, sind die Erkrankungen, die damit therapiert werden, im Grunde alle B-Zell-Leukämien und B-Zell-Lymphome, sowie für das BCMA, das Multiple Myelom. Aber Sie können im Grunde genommen jedes Target nehmen, einen entsprechenden Antikörper dagegen generieren und dieses Target dann rein in die T-Zellen versetzen. Das können auch Infektionskrankheiten sein. Es gibt CARs gegen Covid und CARs gegen CMV und gegen alles Mögliche, die allerdings noch nicht zugelassen sind. Das ist die Landmark-Studie, wenn Sie so wollen. Es hat also, wie vorher gesagt, bei Kindern und jugendlichen Erwachsenen mit akuter lymphatischer Leukämie begonnen, die bereits zum großen Teil eben allogen transplantiert waren und immer noch rezidiviert sind. Und dafür, für diese Population, eine pädiatrische Population einmal initial, sieht man also, dass die Remissionsdauern wirklich fantastisch sind, weil diese Patienten haben natürlich generell schlechte Karten, weil sie ja schon auch eine allogene Transplant hinter sich hatten. Man kann das Ganze auch bei Erwachsenen machen, dort hat es ein bisschen mehr Probleme übrigens, was zum Beispiel Nebeneffekte betrifft, aber diese Linie, diese senkrechte Linie, die Sie hier sehen, die zeigt die 80% Remissionsrate an und Sie sehen, dass für fast alle Subgruppen die Remissionsrate so um diese 80% liegt und damit also grundsätzlich eine sehr hohe Erfolgsrate auch bei erwachsenen Patienten mit ALL hat. Man kann das auch in Kurven darstellen, das sind jetzt die Real-World-Daten zu diesem Thema aus dem amerikanischen Register. Die 6 Monate Relapse-Free Survival ist 56% und das gesamte Überleben ist über 80% oder um die 80% bei diesen Patienten, die wirklich gegen die meisten anderen Therapien refraktär sind. Wir konnten voriges Jahr auch zeigen, dass egal bei welcher Erkrankung Sie die CAR-T-Cells geben, die Dauer der Remission mit der Persistenz dieser CAR-T-Cells im Blut gemessen zum Beispiel tatsächlich zusammenhängt. Also wenn man die CAR-T-Cells verliert, dann kommt es auch leichter zum Rezidiv und es gibt Patienten, die mit der Zeit ihre CAR-T-Cells verlieren. Also das Ziel ist, möglichst lange diese CAR-T-Cells in der Zirkulation zu haben. Das ist jetzt so ein praktisches Beispiel von unserer Patientinnen. Diese Patientin hat da im PET-CT, alle diese hellen Aufhellungen sind Lymphom, eine massive Infiltration mit aggressiven B-Zell-Lymphom gehabt und wurde damals im Rahmen einer Studie mit einem Cartisil-Präparat behandelt, zusätzlich noch mit einem Checkpoint-Inhibitor. Und da sehen Sie den Outcome nach 3 Monaten, das Lymphom ist komplett weg. Was Sie da unten sehen, weil der Professor Pickel auch in der Audience sitzt, wir können diese Cartisils auch messen, das macht der Winnie Pickel für uns. Und man kann also zeigen, dass über die Zeit diese Cartisils persistieren, zunächst langsam ansteigen und auch persistieren. Also diese Patientin hatte da im Monat 3 auch tatsächlich Cartisils, die noch gearbeitet haben, was das klinische Bild auch gut zeigt. Jetzt vielleicht ein bisschen was zur Population, wo wir es einsetzen. Das sind Daten von Patienten, die keine CAR-T-Cells, sondern konventionelle Therapien erhalten haben mit aggressiven B-Zell-Lymphomen. Und was Sie hier sehen, ist, dass diese Patienten nach 2 Jahren einen Overall Survival von ca. 20% haben. Also 80% dieser Patienten sind nach 2 Jahren verstorben an ihrer Erkrankung. Also Patienten mit sehr schlechter Prognose. Und das sind die initialen Populationen gewesen, für die eben CAR-T-Cells eingesetzt wurden. Da sehen Sie die 3 Produkte, die dafür grundsätzlich zugelassen sind, ab der dritten Linie. Und Sie sehen, dass die progressionsfreien Überlebensraten, das ist immer diese untere Linie hier, so um die 40% liegen. Und wenn Sie jetzt noch einmal zurückgehen, da sind die Langzeitdaten so ungefähr 20% oder drunter. Das heißt, es hat sich die Prognose dieser Patienten, was das progressionsfreie Überleben und damit auch den Overall Survival betrifft, verdoppelt. Nachdem das keine so einfach zu applizierenden und auch nicht so billigen Therapien sind, haben wir von Anfang an eigentlich in Österreich gedacht, wir schließen uns einmal innerhalb der Zentren zusammen, was den Vorteil hat, dass wir auch was jetzt das Reimbursement dieser Therapien und die allgemeine Stimmungslage zu beeinflussen, wir uns wesentlich leichter taten. Sie sehen auch, dass das schön über Österreich verteilt ist. Im Grunde kann jeder Patient in Österreich in 1 bis 2 Stunden zu so einem Zentrum gelangen. Das einzige Kinderzentrum ist das St. Anna, die anderen Zentren sind Erwachsenenzentren und das hat uns wesentlich geholfen, diese Therapien auch sofort in Österreich zu etablieren. Und das sind die Daten, die der Jakob Rutzki voriges Jahr am American Society Meeting aus Österreich vorgestellt hat. Und was Sie sehen, ist, dass die österreichischen Daten durchaus in diesem guten Durchschnitt eigentlich etwas besser sogar als in den Studien sind, was den Outcome der Patienten für ein progressionsfreies Überleben und den Overall Survival betrifft. Also wir liegen da relativ gut und in Wien sind wir derzeit gerade bei 100 CAR-T-Cell-Therapien, in Österreich geschätzt zu ungefähr bei 250. Gut, Patienten in der dritten Linie. In der onkologischen Therapie ist es immer so, dass wenn eine Therapie in der dritten Linie sehr wirksam war, dann macht man sich natürlich Gedanken, können wir sie nach vorne verschieben, in die zweite Linie oder gar in die erste Linie, können wir dadurch Patienten vielleicht heilen und können wir dadurch vielleicht Patienten auch weitere Therapielinien ersparen. Das wurde hier dann versucht in den Studien, die die CAR-T-Cells in der zweiten Linie untersucht haben, und zwar in einem Setting, wo die autologe Stammzelltransplantation die Standardtherapie zu diesem Zeitpunkt war. Also Patienten, die fit für Transplant gewesen sind, und hier sehen Sie den Outcome, das ist das eine Produkt, das Axi-Cell. Nach 2 Jahren ist das Event-Free Survival 40%, mit der autologen Stammzelltransplantation ist es 16,3%. Und man muss auch dazu sagen, dass eben fast alle Patienten CAR-T-Cells bekommen konnten, während nur ungefähr 30-40% der Patienten überhaupt bis zu einer autologen Stammzelltransplantation gekommen sind. Also auch die Durchsetzbarkeit der Therapie ist wesentlich höher. Am Ende wirkt sich sogar auf das Gesamtüberleben aus. Der Unterschied ist da nicht so groß, weil die Patienten, die nicht die Standardtherapie erhalten konnten, konnten in dieser Studie trotzdem CAR-T-Cells erhalten. Und das hat dann den Effekt wieder ausgeglichen. Trotzdem ist es besser, wenn man gleich von Anfang an CAR-T-Cells kriegt, nämlich die orange Linie. Also es macht keinen Sinn zu warten, geben wir dem Patienten zuerst eine autologe Stammzelltransplantation und dann können wir ihn immer noch mit CAR-T-Cells behandeln, sondern es macht Sinn, das sofort zu tun. Das ist die zweite Studie mit dem Lysocell, die im Grunde genommen genau dieselben Ergebnisse gezeigt hat. Das sind die CAR-T-Cell-Daten und die blauen Daten sind die Stammzelldaten. Also ein, glaube ich, massiver Fortschritt in der zweiten Linie. Wie ist es in der ersten Linie? Also gibt es Patienten, denen wir diese Prozedur auch bereits in der ersten Linie empfehlen würden? Und die Antwort ist ja. Das Hauptproblem ist, wir können das nicht mit jedem machen, weil es gibt Patienten, die mit einer relativ kurzen und wenig aufwendigen Immunchemotherapie geheilt sind. Also wir müssen zuerst einmal identifizieren, wer sind die Hochrisikopatienten. Das, was Sie hier sehen, sind nur Hochrisikopatienten, die nach gewissen Indizes und aufgrund ihrer Histologie als High-Risk klassifiziert wurden. Und die haben von Haus aus schlechte Karten. Also die haben natürlich normalerweise kein progressionsfreies Überleben von etwa 80%, sondern die Kurve würde ungefähr hier verlaufen. Das ist keine randomisierte Studie, sondern sind ausgewählte Patienten. Aber man sieht schon, wenn man das gleich in der ersten Linie einsetzt, dann kann man ein progressionsfreies Überleben für diese Patienten von etwa 80% erreichen. Also es laufen jetzt auch eine Reihe von Studien, die das versuchen noch einmal nachzuvollziehen, wo die Patienten ein oder zwei Zyklen Chemotherapie kriegen wegen ihrer Erkrankung, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit, um die CAR-T-Cells zu generieren und nach der zweiten Immunchemotherapie kriegen die Patienten gleich CAR-T-Cells. Diese Studien laufen derzeit auch in Österreich. Aber das ist schon sozusagen ein Riesenfortschritt für eine kleine Gruppe von Patienten, die Hochrisiko sind. Ich komme jetzt von den aggressiven Lymphomen zu den eher indolenten Lymphomen, unter Anführungszeichen, weil es sterben auch Patienten an indolenten Lymphomen. Und das sind in diesem Fall die follikulären Lymphome. Und was Sie hier sehen, sind Patienten, die eigentlich eine sehr schlechte Prognose haben, die innerhalb der ersten 24 Monate rezidivieren. Und hier sehen Sie, dass auch für diese Patienten ähnliche Daten gelten wie für die aggressiven Lymphome, nämlich dass das progressionsfreie Überleben sogar noch etwas besser ist mit CAR-T-Cells. Also auch diese Patienten da wäre heute die Standardtherapie eine autologe Transplant, muss man überlegen, ob man nicht in der zweiten oder dritten, auf jeden Fall dritten Linie, dort sind die CAR-T-Cells zugelassen, grundsätzlich CAR-T-Cells statt autologer Stammzelltransplantation verwendet. Und das ist hier auch zum Beispiel gezeigt für das Mantelzell-Lymphom, wo unten die Standardtherapie ist und da oben die CAR-T-Cell-Therapie. Und man sieht auch wieder, dass auch für das Mantelzell-Lymphom die CAR-T-Cell-Therapie im rezidivierten oder refraktären Setting eindeutig besser ist, was das progressionsfreie und auch das Gesamtüberleben betrifft. Es gibt auch andere Erkrankungen, die wir jetzt generell als indolent einstufen, die aber auch resistent sein können und an denen auch eine kleine Zahl von Patienten sterben kann, nämlich die chronisch-lymphatische Leukämie, wo bisher für die Höchstrisikopatienten eigentlich die allogene Stammzelltransplantation die Therapie der Wahl war. Wir wissen noch nicht, ob sie das nicht auch bleiben wird. Es gibt aber durchaus Versuche, die Patienten mit CLL mit CAR-T-Cells zu behandeln, weil die haben ja auch dasselbe Target, nämlich CD19. Und seit letzten Monat ist in den USA diese Therapie auch zugelassen für die CLL-Patienten. Und was besonders bemerkenswert ist, ist, dass im peripheren Blut diese Zellen in der Lage sind, die Zellen so weit zu unterdrücken, dass man sie auch mit sensitiven Methoden nicht mehr nachweisen kann. Jetzt wechsle ich noch zum Multiple Myelom. Dort ist das Target ein anderes, nämlich das B-Cell Maturation Antigen oder BCMA. Eigentlich auch eine refraktäre, eigentlich auch eine indolente Erkrankung, die 5, 6, 7, 8, 9 Therapielinien bekommen kann und wo aber im Grunde genommen keine Heilung erzielt wird. Und das ist hier dargestellt, dass sozusagen eine Linie nach der anderen dem Patienten verabreicht wird, wo es immer schlechter wird mit der Zeit und der Patient immer mehr unter den Therapien und seiner Erkrankung leidet. Und auch hier können die CAR-T-Cells eingesetzt werden mit einem anderen Target. Und Sie sehen auch hier wieder ganz ein ähnliches Bild, das wäre der Standard of Care und das sind die CAR-T-Cells. Was hier noch zu beachten ist, dass wir nicht genau wissen, ob es ein Plateau geben wird. Also ja, es wird vermutlich eine kleine Zahl von Patienten geben, die tatsächlich geheilt werden durch diese Therapie, aber bei den Myelomen ist das jetzt alles noch nicht so sicher. Die Therapie wird auch relativ spät eingesetzt. Also es kann sich alles ändern, wenn man diese Therapien zum Beispiel in der zweiten Linie einsetzt. Was man hier auch sieht, ist, dass, bitte beachten Sie die rechte Kurve, dass es Sinn macht, diese Therapie möglichst früh einzusetzen. Das sind Patienten, die dann sozusagen einen Crossover hatten und man sieht, dass wenn man die Patienten nicht zuerst mit einer anderen Therapie behandelt, sondern mit den CAR-T-Cells, dass es vorteilhaft ist. Das gleiche Bild ergibt sich mit einem anderen Produkt, das sind jetzt nur zwei verschiedene Produkte, aber wieder genau dasselbe Motiv. Und ich habe jetzt einmal so die Remissionsraten zusammengefasst für die diversen hämatologischen Erkrankungen, wo CAR-T-Cells konsequent schon eingesetzt werden. Was relativ auffällig ist, ist, dass die besten Remissionsraten immer dort erzielt werden, wo es Zellen gibt, die besonders zugänglich für zirkulierende Zellen des Immunsystems sind. Also sprich akute Leukämien, die im Knochenmark und im peripheren Blut sind, follikuläre Lymphome, Mantelzelllymphome, CLL, die haben das alle irgendwo herumschwimmen, sage ich jetzt einmal salopp, oder im Knochenmark. Die schlechtesten Ergebnisse gibt es eigentlich für die Art von Erkrankungen, wo knotige Infiltrate sind, weil wir dort wahrscheinlich immer noch Probleme haben, die CAR-T-Cells reinzukriegen. Das ist auch ein Grund, warum ich habe diesen Vortrag vorbereitet für ein Symposium für solide Tumoren. Warum wir bei soliden Tumoren noch nicht so erfolgreich sind mit den CAR-T-Cells, obwohl es schon einige CAR-T-Cells gegen bestimmte Targets gibt. Aber dort muss man das Problem lösen, dass der Tumor zuerst einmal in irgendeiner Form geöffnet oder verkleinert werden muss, bevor man die CARs reinschickt, die dann das Problem lösen. Diese neuen immunologischen Therapien kommen natürlich nicht ganz ohne Nebenwirkungen, das muss man auch dazu sagen. Und sie haben auch neue Nebenwirkungen, mit denen wir umgehen lernen müssen. Das sind vor allem in der akuten Phase das Cytokine Release Syndrome oder ein Cytokine Storm, wo durch die Aktivierung, durch die Expansion der T-Zellen und die Interaktion mit dem Tumor Zytokine freigesetzt werden und die Patienten tatsächlich bis zu Gefäßereignissen, Schock etc. Bis zur Intensivstation Probleme kriegen können. Das können wir immer besser in den Griff kriegen. Und das zweite Thema sind neurologische Probleme, sogenannte immunzellassoziierte Neurotoxizität. Das kommt einerseits daher, weil diese Zytokine auch natürlich die Blut-Hirn-Schranke passieren, aber auch die CAR-T-Cells passieren die Blut-Hirn-Schranke. Sprich, man hat dort einerseits Nebenwirkungen. Die gute Nachricht ist, dass sie zum Beispiel auch gegen CNS-Lymphome sehr wirksam sind. Es gibt gerade eine rezente Studie, wo die Remissionsraten 60-70% sind bei CNS-Lymphomen. Also das ist extrem wirksam. Und dann die Spättoxizität ist vor allem Zytopenien und Infektionen. Wir sehen immer mehr Infektionen, weil immer mehr Patienten überleben. Also ähnlich wie bei der Transplantation müssen wir uns darauf jetzt einstellen. Und es hat unter anderem auch damit zu tun, dass diese Patienten Hypogammaglobulin bekommen. Jetzt nur noch ganz zum Schluss. Das sind nur ein paar der Ansätze, wie man die CARs besser machen kann. Also CARs, die schon in klinischer Erprobung sind, sind also zum Beispiel CARs, die entweder zwei verschiedene CARs in einer Zelle haben oder einen CAR, der zwei verschiedene Targets sieht. Man kann das Ganze an- und abschalten, man kann es mit Chemokinen verknüpfen, dass die Chemokine die CAR-T-Cells zum Wachsen bringen, man kann Suicide-Switches einbauen, man kann Medikamente geben und die CARs mit Medikamenten wieder abschalten. Also all das wird jetzt versucht, um diese CARs noch wesentlich effektiver zu machen. Und das Zweite ist, dass natürlich die Indikationen wesentlich weiter werden. Zum Beispiel haben Sie vielleicht schon gehört, dass CARs bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden. Beim Lupus sind sie extrem effektiv und auch bei der multiplen Sklerose gibt es schon einige Berichte, die tatsächlich von Verbesserung berichten. Wir haben in Österreich ein Register, das wir jetzt dann demnächst bespielen. Die Hilde Greinix und ich versuchen das gemeinsam auch hochzubringen. Und zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, dass CAR-T-Cells eine schon etablierte Therapie seit 2016 und zugelassen seit 2019 bei uns sind und speziell momentan bei Lymphomen und Myelomen, dass die Toxizität akzeptabel ist und auch von uns immer besser beherrscht werden kann, dass es Langzeitremissionen gibt, die mit der CAR-T-Cell-Persistenz verknüpft sind, und ich denke schon, dass man bei einem gewissen Teil dieser Patienten jetzt von Heilung sprechen kann, nach 6, 7, 8 Jahren Remissionsdauer. Entwickelt werden jetzt neue CARs, Kombinationen und die Indikationen hier vor allem einmal zunächst die Autoimmunerkrankungen. Damit möchte ich enden. Es gibt viele Förderer, die uns helfen, diese Therapien durchzuführen, und ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die an diesem Projekt mitarbeiten. Dankeschön.
Vielen Dank, Uli. Im Vergleich zu jungen Patienten, wie fit sind die Lymphozyten von älteren Patienten? Ich könnte mir ja vorstellen, dass es hier einen Unterschied gibt, ob ein Lymphozyt schon durch 6 Chemotherapien gegangen ist oder ein frischer ist.
Also das müssten wir jetzt den Winnie Pichler eigentlich fragen. Die Jung- und Altersfrage, nehme ich an, kann man schon mit Ja beantworten. Aber viel wichtiger ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich, dass wir diese Patienten ja erst nach der zweiten, dritten oder vierten Therapielinie bekommen. Und deren T-Zellen sind nicht mehr so fit, wie sie sein sollten. Es gibt da bestimmte Medikamente, die man vermeiden sollte. Bendamustin zum Beispiel ist deletär und man kann CAR-T-Cells teilweise gar nicht mehr sammeln über gewisse Zeit. Und der Winfried Pichl hat mit der Nina Worrell sehr schön zeigen können, dass die T-Zell-Fitness zum Zeitpunkt der Apherese den Outcome der Patienten bestimmt. Also das ist ein Thema für die Zuweiser auch, dass wenn wir die Patienten zu spät sehen oder schon mit vielen Therapien versehen, dann erst bekommen, dass wir uns dann viel schwerer tun, diese Patienten bis zur CAR-T-Cell-Therapie zu bringen. Also danke, dass du das angesprochen hast. Also wir möchten die Patienten möglichst früh sehen.
Und ist die Lymphapherese dann auch früher und du hebst als Sparbuch die gesammelten Lymphozyten für einen Hochrisikopatienten auf?
Das wäre sinnvoll, wird viel diskutiert, findet aber de facto noch nicht in der Routine statt, weil einerseits wir immer hören, die Kapazitäten sind eher knapp, und zweitens ist es so, dass die Hälfte der Produkte mit frischen T-Zellen arbeitet. Also dass man nur bei gewissen Produkten überhaupt die T-Zellen einfrieren kann, um sie dann nachher zu manipulieren. Die T-Zellen sind auch nicht mehr so gut, wenn man sie nachher manipuliert, grundsätzlich. Aber machen könnte man das natürlich alles.
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Du hast betont, wie wichtig es ist, dass die KT-Zellen expandieren in vivo. Wie wichtig ist da das Antigen, beziehungsweise wenn das Antigen, also die Leukämie schon sehr gut bekämpft ist, dann gibt es womöglich zu wenig Antigen, um diese Zellen noch zu stimulieren. Und welche Mittel und Wege gibt es da sozusagen die KAs trotzdem zu expandieren und am Laufen zu halten?
Also ich glaube, das erste Mal, seit wir uns kennen, muss ich dir widersprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Weil gerade die Patienten, die in kompletter Remission sind und die schon praktisch keine Targets mehr haben, also keine Tumor-Targets mehr haben, die haben Zellen, die wunderbar expandieren, weil die Targets sind ja noch auf den normalen B-Zellen vorhanden. Also die können wachsen und arbeiten. Und das sind eigentlich die Patienten, die ich sogar besonders gut ansprechen. Muss man eigentlich gar nichts machen. Man könnte, wenn man T-Zellen verändern will, dann kann man sie eventuell eben mit, so wie wir es da gezeigt haben, mit Checkpoint-Inhibitoren kann man ihre Wirkung verbessern. Aber das CD19-Target ist eigentlich kein Problem. Im Gegenteil, es ist sogar schlecht, wenn man zu viele Targets auf einmal hat, weil dann expandieren die T-Zellen ja relativ rasch und dann kann es eben im Rahmen von, abgesehen von Cytokine Release und Ähnlichem, kann es zur Ermüdung oder Exhaustion von T-Zellen kommen und diese überschießenden T-Zellreaktionen sind auch gar nicht so gut. Also im Grunde genommen ist besser, je langsamer und je weniger Target, umso besser.